Wenn Johannes, der uns diesen herrlichen Brief hinterlassen hat, nach der Weisung Gottes, durch Triebwirkungen des Heiligen Geistes, hier die Leser oder an die dieser Brief gerichtet ist, anspricht, Geliebte, wird offenbar, dass er hier nicht Kinder der Welt anspricht, auch nicht solche, die schlechthin als Glaubende erfunden werden, sondern er redet sie als solche an, die wiedergeboren sind, wiedergezeugt durch den Heiligen Geist. Und es ist notwendig, dass wir heute mehr denn je darauf verweisen, dass es nicht allein darauf ankommt, dass wir glauben, dass Jesus der Christus ist, sondern dass wir selbst Christus durch eine Wiedergeburt erlebt haben und in unseren Herzen als solches zu neuem Leben gekommen sind. Christus will das Zentrum in uns. Er will uns nicht in einer Nachfolge wissen, die einen Teil unseres Lebens ausmachen. Christus will das Zentrum und das ist unser Herz, denn aus dem Herzen kommt hervor allerlei, sagt Gottes Wort. Nicht nur das Gute. Gottes Wort sagt, kommt allerlei Böses hervor. Wir sehen also, dass wir aus unserem natürlichen Wesen das Zentrum der Entstehung von Gedanken haben, weil das Herz auch gleichzeitig Zentrum des Blutes ist und wir wissen, dass Gottes Wort bezeugt, dass die Seele im Blut liegt. Nicht, dass die Seele das Blut ist, sondern die Seele liegt im Blut. Wir danken dem Herrn, dass wir das Wort Gottes als solches erkennen, erfassen und als Wort Gottes betrachten, nicht in irgendeiner verwässerten Form des Liberalismus oder des Zeitgeistes heutiger Tage. Es ist notwendig, dass wir den Menschen ganz klar sagen, sie sind nur dann errettet, wenn sie zur Wiedergeburt gelangt sind. Solche werden hier angesprochen. Nur solche und allein von solchen wird gesagt, lasst uns einander lieben. Es ist unmöglich, dass wir unsere Liebe des Christus ausdehnen können auf Menschen, die vom Wort Gottes her noch geschaut werden als solche, die dem Bann gut zuzählen. Nicht etwa, dass Gott solche nicht lieb hätte. Aber hier geht es um den Ausdruck der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die sich gipfelt darin, mit Gott lebendige Verbindung zu unterhalten. Da heißt es, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Hier geht es nicht um eine menschliche Liebe, hier geht es nicht um eine allgemeine Liebe der Anerkennung von Koexistenz und ähnlicher Dinge. Hier geht es auch nicht um eine geschäftliche Liebe, sondern hier geht es um den Ausdruck der Liebe Gottes in menschlichen Herzen. Diese Liebe des Christus müssen wir erfahren, wir müssen sie erleben, wir müssen erleben, wie Christus unsere Herzen ausfüllt durch seine Liebe. Wir können auch diese Liebe des Christus nicht weitergeben, wenn wir sie selbst nicht haben. Das dürfte erklärlich sein. Wenn wir die Liebe, die aus Gott ist, besitzen, dann wird jeder, der sie hat, der liebt, aus Gott geboren, von Gott her betrachtet wird. Nun, wir haben in 1. Johannes 5, das nächste Kapitel, den Vers 1, da wird uns etwas über solche gesagt, nämlich, dass sie zu dieser Familie Gottes zählen. Jeder, 1. Johannes 5, Vers 1, da heißt es nicht manche, sondern jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Das ist hier verbunden mit dem echten, rettenden Glauben, mit dem Glauben, der nicht verallgemeinert werden kann. Nicht, dass wir glauben, dass es einen Gott gibt. Nicht, dass wir glauben, dass Gott seinen Sohn allein gesandt hat. Sondern, dass wir an ihm glauben, das bringt Frucht. Und zwar Frucht des Geistes. Des Geistes Gottes. Das ist aus Gott geboren und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist, ist klar. In dem Augenblick, wo wir selbst aus Gott geboren sind Und solches ist durch das Blut Jesu zustande gekommen, infolge der Darreichung seiner Gnade mittels des Glaubens, liebt auch den, der durch dieses gleiche Blut zur Wiedergeburt gekommen ist. Eine Geburt verbindet, das ist ganz klar. Leibliche Geschwister haben Bezüge des Verbundenseins. Kann man nicht etwa dagegen kämpfen wollen. Das ist einfach von Gott hineingelegt. Und noch größer und gewaltiger sind die Verbindungen, die durch den Geist Gottes hinsichtlich der Wiedergeburt zustande gekommen sind. Solche Verbindungen sind ewig, sind immer bleibend. Ich habe es nicht erst einmal gehabt, dass man mir in der Seelsorge gesagt hat, also seitdem ich zum echten Glauben an Jesus gekommen bin, da habe ich keinen rechten Kontakt mehr zu meinen Geschwistern. Aber ich habe einen gewaltigen Kontakt zu allen solchen, die lebendig sind im Glauben an Jesus. Zu denen habe ich einen gewaltigen Zugang. Das ist nicht verwunderlich, das ist klar. Hier spielen familiäre Gründe eine entscheidende Rolle. Nämlich, dass solche, die zu dieser Familie Gottes zählen, einen Vater haben im Himmel. Denn dieser Vater heißt Zeuger und wir sind wieder gezeugt durch Glauben, nicht ohne Glauben, aber aus Gnaden zu neuem Leben berufen. Wir danken unserem Herrn dafür, soweit wir zu solchen zählen dürfen. Und die, wir es erlebt haben, können es nur bestätigen. Das, was hier Johannes in seinem Wort sagt. Wir haben es erlebt. Deshalb wird Christus Jesus nicht nachgeredet, sondern erlebt. Wir müssen Jesus erlebt haben, um auch ganz klar im Zeugnis Gottes zu stehen. Jesus Christus will nicht sein Wort verkündigt haben von solchen, die gar nicht wiedergeboren sind. Noch nicht einmal von allen, die wiedergeboren sind, aber am allerletzten von solchen, die es nicht erlebt haben, wie es bei Christus ist, wenn Christus in den Herzen der Menschen eingezogen ist. Nun, hier heißt es, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das ist ganz klar. Ich denke hier an mein Kind, als das noch klein war. Und wir gingen einmal an einem Sonntag daraus nach der Oberschweinstieg und da waren viele Leute. Und ich habe mich da ein bisschen abseits gestellt. Auf einmal drehte sie sich um. Meine Frau war schon ein Stück weggegangen. Die ging langsam voran. Auf einmal guckte die und schaute alle Leute an. Und da hat sie mich entdeckt und wups, war sie da. Warum? Weil sie erkannt hat und nach der geistlichen Geburt haben wir Gott als unseren Vater erkannt. Wenn wir Gott erkannt haben, werden wir das tun, was unser Vater im Himmel will und nicht das, was wir wollen. Ein Kind Gottes zeichnet sich vornehmlich darin aus, dass wir erkennen, was Gott will und es tun. Und wir erkennen nun, dass Gott will, dass wir als Kinder Gottes einander lieben. Nicht, dass wir die Welt lieben, sondern dass wir seine Kinder lieben. Wer nicht liebt in dieser Weise, hat Gott auch nicht erkannt. Das ist ja gerade das Erkennungszeichen, dass die Kinder Gottes einander lieb haben. Und zwar von Herzen. Ganz klar. Das ist das Erkennungszeichen, an dem die Welt uns erkennen soll, dass wir Kinder des Lichts sind, wenn sie es daran nicht sieht, an anderen Dingen gewiss nicht. Wir Menschen haben ohne dies so manche Gemeinschaft mit den Dingen dieser Welt, ganz gewiss. Es ist bitter und betrüblich für unseren Herrn, solches an uns als Kinder des Lichts festzustellen, aber wir sollten erkennen, dass Gott Liebe ist, wie es hier in Vers 8 heißt. Wir sind von ihm geliebt und ich glaube, dass unsere Rettung in Jesus ausschließlich auf der Ebene der Liebe Gottes zu sehen und zu finden ist. Denn in der Darreichung der von Gott gegebenen Gnade können wir primär, ich meine schon, die Liebe Gottes erkennen. Wenn wir diese von Gott gegebene Liebe nicht erkennen, sicherlich nicht in den anderen Bezügen Gottes. Vers 9, hieran ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Also Gott hat seine Liebe zu uns, den Verlorenen, geoffenbart. Wann denn? Nun, als die Zeit erfüllt war, Galater 4, Vers 4, da sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war. Er hat die Liebe Gottes zu uns, den Verworfenen, den Verfluchten, geoffenbart und hat diesen unseren Fluch auf sich genommen und ist damit an das Fluchholz gegangen. Christus ist auch der Überwinder des Fluches. Ich meine, dass der Fluch darin zu finden ist, was wir Sünde nennen. Und zwar alles, was sich dann unter Sünde in den vielen Abzweigungen verbirgt. Aber zunächst in dem Wort Sünde. Das ist der Fluch der Sünde. Jesus hat am Kreuz von Golgatha die Dinge des Fluches überwunden, indem er freiwillig diesen Fluch auf sich nahm. Paulus wünschte, aus Liebe zu seinen Stammesgenossen durch einen Fluch von Christum entfernt zu sein. Wir müssen es recht erkennen, dass er nicht verflucht sein wollte, sondern er sagt das deshalb, weil er den Weg aus dem Fluche heraus kannte. Er hat es erfahren. Während seine Brüder noch nicht solches erfahren hatte, hätte er einen Fluch auf sich genommen, weil er wusste, herauszukommen aus dem Fluch, was seine Brüder noch nicht alle erfasst hatten. Deshalb wünschte er, durch einen Fluch von Christum entfernt zu sein, obgleich er den Fluch Gottes nicht liebte. Die Liebe Gottes ist offenbar geworden, und zwar, jetzt wird's deutlicher, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Wir lesen dazu ein Wort in Römer 5, und zwar den Vers 8. Römer 5, Vers 8. Da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist die Seite der Liebe Gottes von Gott her, dass er seine Liebe gegen uns erweist. Und zwar so elementar, dass Christus, als wir noch ferne waren, von Gott oder zu Gott keine Verbindung hatten, abgetrennt waren von den Verheißungen und der Liebe Gottes. Christus hat leiden lassen, damit wir Erlösung hätten, damit wir Befreiung hätten von dem Banngut der Sünde. Die Überwindung der Sünde liegt nicht etwa in dem Führen eines strengen Lebens, eines zuchtvollen Lebens, obgleich wir solches bejahen. Die Überwindung der Sünde liegt nicht in der Askese oder in der Zugehörigkeit einer Partei oder Kirche oder Freikirche, sondern in der Inanspruchnahme der Erlösung, was damals auf Golgatha geschah, als Christus Jesus, der Herr, sein heiliges, teures Blut vergoss. Wer solches im Glauben annimmt und sich reinwaschen lässt von all dem Sündenschmutz, der ihm bis zum Augenblick des Ablegens niemals zum Bewusstsein gekommen ist, wie es dann geschieht, der wird heil zu selbiger Stund. Und dafür ist Christus der Heiland, Retter und Erlöser. Wir müssen das erfahren, wir müssen ihn suchen, wir erfahren ihn und kommen mit ihm in Gemeinschaft, wenn wir ihn suchen, nicht wenn wir ihn liegen lassen. Das ist mit jeder Sache so. Wir kommen dann in Gemeinschaft mit den Dingen, die wir suchen. Was suchst du? Wenn du Christus noch nicht in deinem Herzen hast, hast du noch nicht Christus gottgemäß gesucht. Oh, dass wir ihn suchen möchten von ganzem Herzen, weil er alles für uns getan hat. Er hat uns gesucht in einer verlorenen Welt. Wir sollen durch ihn leben, sagt dieser Vers 9. Christus ist das Leben, und wenn er uns hat, dann will er uns nichts nehmen als nur Sünde und das Negative. Aber das, was er dazu bieten hat, ist ewiges Leben. Jesus gibt ewiges Leben, weil er das Leben ist und in Überfluss hat. Christus wird erfahren, nicht ohne Glauben, wir müssen an Christus glauben, gleich wie das Wort es sagt. Das ist wichtig. Das ist die Botschaft, die Johannes hier zu sagen hat. Das ist das alte Evangelium. Gibt's nichts Neues mehr. Der Jesus ist der Unabänderliche, der gleiche gestern wie heute. Und weil er der Unabänderliche und Unveränderliche ist, deshalb ist auch sein Evangelium unabwendbar und unveränderlich. In ihm ist das Ja, sagt Paulus, und gar kein anderes. Gar nichts kommt da auf. Auch wenn sich unsere Zeiten ändern, wenn die Menschen sich ändern, aber Christus bleibt der gleiche. Auch hinsichtlich seines Wortes. Und darin haben wir nun die Liebe. Nicht, dass wir etwa sagen könnten, wir hätten Gott geliebt und deshalb hätte er sich herabgelassen. Nein, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünde. Ist klar. Sünde bewirkt Schuld. Schuld vor Gott und vor Menschen. Und die Sünde ist ein derart gefährliches Element, das einen außerordentlich hohen Preis erfordert. Und weil kein Mensch weder finanziell noch in der Wertschätzung des eigenen Lebens diesen Preis bezahlen konnte oder hatte oder aufwiegen konnte, das heißt, dass alle Menschen von Natur aus verloren sind bis ins Letzte. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und darin erkennen wir die Liebe, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um dieses Lösegeld zu erbringen. Und bei Gott gibt es im Grundsatz Gottes und nach dem Grundsatz Gottes keine Vergebung ohne Blutvergießung. Grundsatz Gottes. Und so hat er seinen Sohn gesandt, der einen eigentümlichen und sonderbaren Weg durchs Fleisch genommen hat, Gott geoffenbart im Fleische. Wir haben also in der Person Jesu Gott zu sehen. In ihm, sagt Paulus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Nicht, dass wir meinen, wenn er im Fleisch den Weg genommen hätte, dass er etwas eingebüßt habe, außer sein irdisches Leben. Seine Erniedrigung, alles das, was er in Kauf genommen hat aus Liebe zu uns, damit das Werk der Erlösung vom Kreuz geschehen konnte, hat Christus durch sein Sterben in der Erniedrigung unter die Engel die Erhebung Gottes erfahren. Und zwar, dass Gott ihn aufgrund des Werkes von Golgatha nun so hoch erhoben hat, dass er seither zur Rechten der Majestät sitzt, diesen Platz, der vorher nicht eingenommen hatte. Sicherlich saß der Sohn auf dem Thron hinsichtlich der Gottheit, aber nicht in diesem Platz der Ehre aufgrund seiner Erniedrigung, sagt Gottes Wort, der Hebräerbrief redet darüber, dass er ihn deshalb so hoch erhoben hat und zur Rechten der Majestät hat sitzen lassen, weil er sich so tief erniedrigt hat. Die Erniedrigung ist der Ausdruck der Liebe des Christus zu uns in der Erbarmung über unseren absoluten gottfernen Zustand wegen der Dinge der Sünde. Das ist die Liebe, dass er seinen Sohn gesandt hat und er ist nun die Sühnung für unsere Sünden. Es gibt heute immer noch Menschen, die können es nicht recht glauben, dass sie in den Augen Gottes Sünden haben. Über diese wollen wir uns heute nicht unterhalten. Wenn wir selbst im Lichte Gottes uns bewegen, werden wir auch erkennen, dass wir Sünde en masse an uns haben. Es mangelt, wir haben gar keinen Mangel an solchen Sünden, wie Gott uns sieht. Er sieht uns im absolut im verlorenen Zustand. Gott erkennt uns in diesem Zustand des absoluten Verlorenen. Und wir haben eine Errettung, wir haben eine absolute Erlösung in diesem Blute des Lammes. Und so wären wir nun töricht, wenn wir von dieser gottgemäßen Errettung und Erlösung nicht Gebrauch machen würden. Geliebte, jetzt kommt ein gewisses Wortspiel, das wollen wir uns merken, ab Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns also geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wenn Gott uns, so wir einander. Denn niemand hat Gott jemals gesehen. Auch wenn wir Gott nicht selbst gesehen haben in seiner Herrlichkeit, so haben wir Christum lieb. Das ist ein Geheimnis, das ist verborgen im Blute. Ich hatte vor geraumer Zeit jemand in der Seelsorge, der sagte, dass er seine Mutter nicht gekannt habe. Aber hat sie lieb. Eigentümlich. Weil Verbindungen durch das Blut da sind. Noch viel gewaltiger sind die Verbindungen des Geistes durch das Blut Jesu, dass wir hier erkennen und erkennen dürfen, dass solche, die durch das Blut Jesu zu neuem Leben wiedergezeugt sind, tiefe Bande besitzen, die nicht lösbar sind durch äußere Erscheinungsformen oder durch Entfernung. Wenn auch unser Herr Jesus im Himmel ist, so hat er uns nicht hier zurückgelassen als Weiße. Er hat uns seinen Namen gegeben und durch seinen Geist ist er allgegenwärtig, wo zwei oder drei zu seinem Namen hin zusammenkommen. Es sind Aussagen des Wortes mit Verheißung. Es sind die Aussagen der Heiligen Schrift. Wir wissen, dass der Herr Jesus sein Wort erfüllt bis ins Letzte. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist vollendet in uns. Wieder dieser Wechselbezug. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Das heißt also, den Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott können wir nur dann haben, wenn wir, das heißt solche, die durch sein Blut erkauft sind, einander in der gottgemäßen Art lieben. Die Liebe ist dargestellt, dass Gott seine Liebe geoffenbart hat, dass Christus kam gegenüber uns als Sünder, als Feinde. Wir sollen also eine Liebe offenbaren zueinander, wo wir doch nun die Feindschaft nicht mehr in uns haben, nämlich die Sünde. Es sollte für uns nicht schwer sein, einander zu lieben, die wir durch das teure Blut Jesu erkauft sind. Und wenn nun Gottes Wort sagt, wenn wir einander lieben, dann haben wir die Verheißung, dass wir nur so in Christus und mit Christus in Gemeinschaft gefunden werden können, nicht außerhalb. Und seine Liebe ist dann in uns vollendet oder wird vollendet, wenn wir einander lieben. Und hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Wir in ihm und er in uns. Dass er uns von seinem Geiste gegeben hat. Also solche, die durch das Blut Jesu in die Vergebung gekommen sind, durch Wiedergeburt, haben seinen Geist, den Geist Gottes empfangen. Und das sind Wiedergeborene, Wiedergezeugte. Wer Christi Geist nicht hat, ist zwar existent, aber nicht als Kind Gottes, nicht als Erretteter, sondern noch als im verlorenen Zustand befindlich. Wir müssen das gut merken, das sind elementare Dinge der Heiligen Schrift. Wir lesen Johannes 14, den Vers 20. Johannes 14, den Vers 20. Da heißt es, an jenem Tage, wenn wir beim Herrn sind, beziehungsweise wenn der Herr aufgefahren ist, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Hier haben wir eine Verbindung, bei dem gleich der Vater noch mit hineingelegt ist. das ist der Ausdruck, von dem auch in 1. Johannes 1 gesagt wird, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir freuen uns über diese Gemeinschaft, die aber verbunden ist mit seinem Geiste, nicht außerhalb. Mir war ein kleines Missgeschick passiert. Ich hatte heute in den Morgenstunden mich ganz kurz vorbereiten wollen. Ich wollte die Stelle durchlesen und hatte bei Vers 17 bis Ende angefangen. Nun, heute Abend erfuhr ich plötzlich, dass ich wo ganz anders angesetzt hatte. Das ist ein Zeichen, dass man alt wird. Ich möchte eigentlich warnen, aber wir können es nicht aufhalten. Es ist das Geschick dieser Welt, alt zu werden. Alter ist keine Errungenschaft, sondern alt wird man von alleine. Und ich möchte nur darauf hinweisen, stellt euch nicht gegen das Altwerden. Ich möchte es auch nicht tun, obwohl solches in irgendeinem Widerstreit zum Bilde Gottes gefunden ist. Ich meine sogar, dass es der Ausdruck des Todes ist, dass wir alt werden. Denn Alter bedeutet für uns im Fleische Vergänglichkeit. Aber wir freuen uns, dass Christus uns errettet hat, nicht vom Fleisch, sondern die Errettung in Jesus zeigt den Perfektionismus in der Errettung der Seele. Deshalb, wenn wir schon sterben, wissen wir, wir haben die Erlösung durch das, was uns in Christus geworden ist, in dieser Wiedergeburt, nicht etwa im Fleische. Nicht, dass jemand sagt, na, die da sagen, sie sind Kinder Gottes, die müssen genauso sterben. Nicht wahr? Nein, nein, das ist nicht unsere Zielsetzung, hier vielleicht ein langes Leben zu haben. Ja, ja, ich freue mich, bei Christus zu sein. Ich wünschte lieber heute als morgen bei ihm zu sein. Ich freue mich darauf. Nicht, dass ich gerade einen besonderen Tod erleiden möchte. Ich erwarte ihn, unseren Herrn. Ich warte nicht auf den Tod, weder auf den Tod noch auf den Antichristus. Ich erwarte Christus vom Himmel her. Das ist meine Zielsetzung. Und solange ich hier hienieden bin, nehme ich auch das Altwerden in Kauf, schon deshalb, weil ich nicht gefragt werde, ob solches geschieht oder nicht. Gott hat geredet und sein Reden gegen verlorene Sünder, auch hinsichtlich des Todes, ist richtig und recht. Wir sagen Ja zum ganzen Wort Gottes, ob wir es begreifen oder nicht. Das ist auch, da werden wir, das ist gar nicht so wichtig, nicht wahr? Entscheidend ist, dass wir zur Wiedergeburt gekommen sind und sind Zeugen Christi Jesu. Darauf kommt es an. Und wir haben Vers 14 gesehen und bezeugen nun Christus. Wir bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Kinder Gottes, die nicht solches Zeugnis über ihre Lippen bringen, da ist etwas schief. Nicht wahr? Und die Gemeinde Jesu wird gerade daran erkannt. Der Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Und wenn es mit den Zeugen schon nicht mehr stimmt, nun, wie soll es dann weitergehen, nicht wahr? Wenn wir mit einer kaputten Zeugenschaft auftreten, und dann wissen wir, was dabei rauskommt. Wir müssen Jesus gesehen haben. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Jesus verlangt nicht, dass wir so alt werden, dass wir ihn vor 2000 Jahren hier im Fleische haben wandeln sehen. Das erwartet er nicht, solches von uns gesehen zu wissen. Sondern wir sollen mit dem Auge des Geistes, mit dem geistlichen Auge Christus gesehen haben. Wer ihn so gesehen hat, der hat dann auch den Vater gesehen. Wir schlagen ganz kurz noch ein Wort in Johannes 15 auf. Und da wird uns noch solch ein Vers genannt. Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 27. Ihr sollt mich bezeugen, ihr wart von Anfang an dabei. Nun, die Jünger nahmen eine besondere Stellung ein. Ich möchte darauf hinweisen, das macht vielen Kindern Gottes etwas Not im Erkennen der Heiligen Schrift. Und zwar möchte ich hier ausdrücklich sagen, dass die Aussage des Neuen Testaments über die Jünger, ihr seid schon rein um des Wortes willen, längst nicht berechtigt, ihnen den Heiligen Geist zuzudichten. Denn der Heilige Geist ist auch für seine Jünger erst zu Pfingsten vor bald 2000 Jahren ausgegossen worden und nicht bezüglich etwa auf die Aussage des Herrn, der Reinheit hinsichtlich des Wortes beachten wir. Das hat er zu 12 Jüngern gesagt. Obgleich einer davon nicht das Bild der Errettung abgab. Das war Judas. Nicht wahr? Ja, könnten wir sagen, Herr Jesus, hast du nicht gewusst, dass dieser eine gar nicht rein war? Doch, er hat's gewusst. Er hat sehr gut gewusst. Die anderen Jünger hatten's nicht gewusst. Aber der Herr Jesus wusste es. Und die Jünger wussten es deshalb nicht, weil der Herr Jesus diesem Jünger, von dem er wusste, der wird mich verraten, kein Milligramm Liebe vorenthalten hat, weshalb und deshalb gerade die anderen Jünger nicht erkannten, wer es wohl sein möchte, der ihn verriet. Und Petrus gab so einen Wink an den Johannes, der an der Brust Jesu lag, der soll doch mal forschen, wer das wohl sein möchte. Nicht wahr? Der Petrus hatte sofort erkannt, dass hier etwas nicht stimmte, aber er war selbst zu feige, zu fragen. Und deshalb hat er dem Johannes so einen Pull gegeben, er soll doch mal danach nachbohren, nicht wahr? Das ist nicht immer geistlich, dieses Bohren. Wenn Gottes Wort uns nicht Leitung ist, dann sollten wir alles Bohrende fragen sein lassen, weil es der Zustand der Sünde des Fleisches zeitigt. Diesem Petrus sind wir viel Dank schuldig, aufgrund seines Zeugnisses. Ich möchte es so sagen. Aber nicht alles ist richtig, was er so gesagt hat, das wissen wir. Er war oft auch ein Werkzeug seiner eigenen Gedanken. Und der Herr Jesus will uns freimachen und erlösen von unseren eigenen Gedankengütern, die nicht durch den Geist Gottes gewirkt sind. Wir können nicht sagen, weil wir so denken, wäre es nun durch den Geist Gottes. Das ist Unsinn. Es wird offenbar, was alles durch den Geist Gottes gewirkt ist, wenn wir im Lichte des Herrn wandeln. Dann wird es schon offenbar, wir brauchen uns da nicht zu bemühen. Wer nun irgend bekennt, Vers 15, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Das ist die Wechselwirkung, die wir haben, dass wir nicht sagen, ich habe Jesus. Das ist sehr leicht gesagt. Aber das, was schwieriger ist, ist die Aussage, hat Gott mich. Und Christus will uns haben. Und nicht nur an einem kleinen Finger. Er will uns ganz haben und er kann uns nur ganz haben, wenn wir uns ihm ganz ausliefern. Mit allen unseren Willensbezügen, die wir zu Christus ihm ausliefern können. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, dein ganzes Leben, alles, was Christus dir gegeben hat, was er dir sein will, alles auszuliefern? Dann können wir Christus bezeugen, wenn wir dazu bereit sind. Gott bleibt dann in uns. Wir bleiben in ihm und er in uns. Und dann haben wir erkannt, Vers 16, und geglaubt. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir können das glauben, dass Gott uns inniglich lieb hat, wenn wir zu dieser Familie der Wiedergeborenen zählen. Das ist klar. Den anderen fällt das furchtbar schwer. Ja, wir sollten solche nicht bemühen. Wenn sie nicht durch den Geist Gottes zur Wiedergeburt gelangt sind, solches auch glauben zu müssen. Gottes Wort kann auch nicht herumdiskutiert werden, ob es sowas gibt oder nicht. Einfach Gott offenbart sich durch Glauben wollen. Wisst ihr, in dem Augenblick, wo wir dem Wort Gottes uneingeschränkt glauben wollen, das heißt, wo ich mich hundertprozentig ihm ausliefere, gibt es gar keine Schranken mehr für sein Wort. Schranken des Glaubens entstehen dort, wo ich nicht glauben will. Es gibt kein Glauben, nicht glauben können. Das ist Unsinn, gibt's nicht. Gibt's nicht. Wenn wir glauben wollen, gleich wie die Schrift sagt, dann sagt Johannes im Evangelium, Kapitel 7, dann sollen diese Ströme lebendigen Wassers, gleich wie die Schrift sagt, nicht wie wir meinen. Das ist ein großer Unterschied. Solange wie wir glauben, dass es auf unsere Meinung ankommt, sitzen wir auf dem Thron, auf dem Christus in unserem Leben sein will und hingehört. Solange solches der Fall ist, kann sich Christus nicht verherrlichen, wie er möchte. Aber er möchte das. Liefern wir uns aus, auch als Kinder Gottes. Immer wieder ganz neue Auslieferung an Christus, auch als Kinder des Lichts. Gott hat uns lieb. Gott ist die Liebe. Und wer nun in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wieder diesen Wechselbezug. Nicht, dass wir uns einseitig auf die Dinge stellen, dass wir sagen, ich habe Gott lieb. Ja, das ist nicht das Bild des Erretteten. Nicht, dass wir sagen, ich. Nein, nein. Christus muss seine Liebe an uns erweisen und die wird offenbar durch Frucht des Geistes. Wenn wir seinen Geist haben, wird dieser Geist Frucht bewirken. Es gibt keinen toten Geist Gottes. Es gibt nur einen, der lebendig ist. Und der wirkt, der wird sichtbar. Ich brauche mich nicht darum zu bemühen. Sondern es wird offenbar in der Gemeinde, seiner Heiligen. Wenn der Geist Gottes wirkt, das heißt, wenn ich mich dem Geiste Gottes offenbare bis ins Letzte zur Verfügung stelle. Wie kann ich mich nun dem Geiste Gottes zur Verfügung stellen? Indem ich mich der zur Verfügungstellung gegenüber der Welt entziehe. Das ist eigentlich das Ganze. Und zwar so radikal, wie es nur irgend möglich ist. Beachten wir hier, nicht in fleischlicher Anspannung, dass wir meinten, durch Werke des Fleisches uns Gott ausliefern zu können. Das ist hier nicht gemeint. Sondern ihm zu gehorchen, durch Gehorsam und Willenshingabe an Jesus. Durch Suchen in seinem Wort, beständiges Erforschen seines Wortes. Weil sein Wort Christus bedeutet und dass sein Wort in unseren Herzen hineinkommt, bleibend, dann haben wir Jesus in uns. Wir wollen nun unsere Fragen und Ergänzungen bringen, wie der Geist Gottes es uns aufs Herz legt, damit wir noch gesegnet werden. Hier an etwas erinnert, und zwar, wo Dietmar von der Liebe sprach aus dem Alten Testament. Wir haben ein neutestamentliches Wort, das sagt, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ich möchte dazu etwas sagen, das passt gerade hier hin. Neutestamentlich, alttestamentlich. Sündenvergebung alttestamentlich war zudecken. Neutestamentlich, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünden der Welt wegnimmt. Und plötzlich stehen wir wieder auf dem Boden des Neuen Testaments, da heißt es, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und bei dieser Liebe geht es nicht um die Liebe Gottes, sondern die Liebe, die Bruderliebe, die Liebe zum Nächsten. Und davon wird nun geredet. Wenn also einer sündigt, dann soll meine persönliche Liebe diese Dinge zudecken. Beachten wir bitte hier, dass der andere gar nichts davon weiß. Einfach als Bruderliebe decke ich sie zu. Aber beachten wir das Nächste, die sind nicht vergeben. Sie sind zugedeckt durch die einseitige Vergebungsbereitschaft sind sie zugedeckt, aber dem anderen noch nicht zum Segen geworden, weil vielleicht der Zustand noch nicht da ist, dass es ihm gesagt werden kann. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, ist eine Interimslösung, eine Zwischenlösung, bis das eintritt, was Dietmar sagt, dass wir im Lichte Gottes offenbar werden und dann erst kommt es in die Vergebung, dann ist es hinweggenommen. Das heißt also, wir sind gegeneinander als Kinder Gottes gehalten, zu vergeben, ohne letztlich immer oder in jedem Fall die Dinge von einem zum anderen zu klären oder klären zu müssen. Wo es möglich und notwendig ist, ja. Aber es wird nicht überall not oder möglich sein. Vielleicht aus zeitlichen Gründen heraus nicht zu bejahen. Da heißt es dann, diese Liebe deckt zu. Da heißt es auch nicht alle. Diese Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Nicht? Nicht alle. Weil so nicht alles behandelt werden kann, sondern nur ein gewisser Teil. Das wollte ich jetzt dazu sagen.
Warum heißt es denn, den Schuldig einander zu lieben? Das Wort schuldig möchte ich mal gerne
noch. Weil geschrieben steht, seid niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. weiß nicht, ob es noch erklärt werden muss. Dieser Schuld.
Rolle, die Liebe in dem Leben der Gläubigen spielt, drückt ja die Befehlsform im siebten Vers aus. Wir sind also aufgefordert, einander zu lieben. Und ist uns nicht unser Wohlwollen anheimgestellt, sondern es besteht hier eine Forderung von Gott her und somit ein Recht für den anderen, unsere Liebe zu erwarten. Zu haben, würde ich mal sagen. Erwarten ist immer der richtige Formulierung.
Doch sagen, dass man den einen mehr lieben kann als den anderen. Denn besonders. Steht einmal sogar drin, denn er liebte ihn besonders. Ich weiß jetzt nicht die Stelle hier, wo das ist, aber das steht klar und deutlich in der Schrift drin. Also der hat auch nicht jeden Jünger gleich geliebt. Einen wie den anderen. Das stimmt nicht. Der hat auch seinen Lieblingsjünger gehabt. Wahrscheinlich den Johannes, ich weiß es nicht. Aber
der Johannes ging es hin. Ich möchte da hier schon was dazu sagen, dass wir nicht.
Ich weiß es
die
nicht.
Die Bibel sagt, stimmt, dass Johannes der Jünger war, den Jesus liebte. Warum? Weil Johannes demütig war und nicht in seiner Ich-Form reden wollte. Und da redet er von dem Jünger, den Jesus liebte. Herrlich, ne? Er hat nicht gesagt, mich, ich. Das Wort Ich kommt da gar nicht da drinnen vor. Interessant ist das. Nun, wir haben bestimmte Mitteilungen. Und zwar, dass es bei Gott kein oder doch Ansehen der Person gibt. Wie steht's da? Kein Ansehen. Geschwister, eines sage ich. Wenn es bei Christus zweierlei Beurteilungen gegeben hätte, wäre ich heute nicht errettet.
Nee.
Der Jesus hat uns alle gleich geliebt. Wisst ihr warum? Weil wir alle durch ein und dasselbe Maß des Kaufpreises erlöst sind. Der Jesus hat nicht zweierlei Blut vergossen. Wir sind alle durch das eine Blut erkauft. Ein und derselbe Kaufpreis. Ich glaube, dass unser Bruder etwas anders meint. Hinsichtlich der Sühnung, die Christus für uns getan hat, hat er ein Opfer gebracht. Mit dem hat er alle gleichmäßig erkauft. Aber, jetzt kommt ein Aber. Diejenigen, die zu Christus kommen, stehen in einem besonderen Verhältnis zu Christus, die Liebe des Christus an sich vollziehen lassen. Die stehen natürlich rein menschlich unterschiedlich da, das ist klar. Einfach deshalb, weil sie sich von Christus lieben lassen und die anderen nicht. Das ist klar. Von dieser Seite ist das schon verständlich. Nicht wahr? Aber nicht, dass Gott seine Kinder zweierlei liebt. Das gibt's bei uns Menschen. Dass wir sagen, naja, bei dem müssen wir ein Auge zudrücken, mitunter sind es gleich alle beide, weil das Nesthäkchen ist. Das sollte nicht in gläubigen Familien so sein. Sie sollten alle einheitlich beurteilt werden und nicht, dass der Letzte sich dann die Frechheiten erlauben kann. Die Großen, die haben die Knüppel bekommen und die Kleinen, die können sich alles erlauben. So ist es auch in gläubigen Häusern. Bitte beachten wir das. Es sollte nicht so sein, Geliebte. Nun, ich kann also beim besten Nachdenken hier nichts finden, in irgendeiner Mitteilung, dass Christus irgendeinen mehr Liebe erwiesen hätte. Ich glaube, wir können es nur so sehen, dass sich die Einzelnen mehr haben lieben lassen. Und zwar von der Seite des Menschen, aber nicht von der Seite Gottes her.
Nein.
Nichts, und dass er es nur besonders geliebt hat. Johannes redet von sich aus und sagt, den Jünger, den Jesus liebte. Nein, steht nicht. Das ist Markus. Nein? Was heißt? Ja, nun, das ist aber keine bevorzugte oder benachteiligte Liebe. Es geht jetzt um diese Aussonderung von Liebe. Die kenne ich nicht. Ja, also ich kenne keine. Ich kenne zwar viele Stellen, in denen die Liebe des Christus besonders dargetan wurde, aber nicht, dass er jemand bevorzugt hätte in der Liebe. Das kenne ich nicht. Ich möchte dazu etwas sagen. Eine Bevorzugung sicherlich, aber keine Benachteiligung der anderen. Die Kinder Gottes, die errettet sind durch das Blut Jesu, sind bevorzugt, aber das ist keine Benachteiligung der anderen. Wir haben das in dieser Mitteilung, indem sie in die Ernte gerufen wurden und kamen überein, da bekamen solche, die in der letzten Stunde erschienen, das Gleiche, was auch solche empfingen, die zu Anfang da waren und den ganzen Tag hart gearbeitet hatten in der Hitze des Tages. Obgleich Gott in diesem Bild eine Anschauung gibt mit dem Lohn, geht es aber nicht um Lohn, sondern um ewiges Leben, bei dem es letztlich keinen Unterschied gibt. Ist etwas schwierig jetzt aus dem nicht verlesenen Wort, aber bitte untersucht das. Ihr werdet es finden. Der Herr nimmt ein Beispiel mit Lohn und nimmt dieses Lohnbeispiel und lässt es außerhalb des Lohnes verständlich werden bezüglich des ewigen Lebens, dass es keine Unterschied gibt. Alle das Gleiche. Ja, die zuerst kamen, die fingen an zu meutern. Wer sagt zu ihnen, bin ich nicht mit euch darüber übereingekommen? Mussten sie beschämt abziehen. Nun, deshalb heißt es, dann werden letzte Erste und erste Letzte sein. Nun, ich möchte schon sagen, dass Christus in der Erweisung seiner Liebe gegen uns grenzenlos ist gegen jeden. Vielleicht haben wir es noch nicht so erkannt. Vielleicht sollten wir das tun, was Dietmar sagte, dass wir darum beten sollen, dass der Herr Jesus seine Liebe gegen uns ganz groß werden lässt. Denn das bringt uns näher und tiefer in die Gemeinschaft mit seinem liebenden Herzen. Und dass er für jeden ganz weit aufgetan hat. Lassen wir uns lieben von unserem Herrn. Grenzenlos.